Rauschgeflüster. Sucht verstehen, erkennen und vorbeugen.
Jetzt leg doch mal das Handy weg, du bist doch schon süchtig. Solche Aussagen sind schnell dahingesagt. Doch ab wann spricht man wirklich von einer Sucht? Und was bedeutet das für betroffene Kinder und Jugendliche und deren Angehörige? In unserer heutigen Folge schauen wir uns das Thema der Suchterkrankung genauer an. Wir haben viele Fragen mitgebracht und freuen uns, dass wir heute unseren ersten Gast bei Rauschgeflüster begrüßen dürfen. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Lea Tegenkamp und bei mir ist meine Kollegin Nina Berger.
Ja, wir gehören zur Fachstelle für Suchtverbeugung des Kreises Borken und begrüßen Sie herzlich zu dieser Folge. Bei uns erhalten Sie Informationen zu verschiedenen suchtrelevanten Themen, wertneutral und vorurteilsfrei. Und ja, Sie haben es gehört, heute haben wir eine ganz besondere Folge vorbereitet. Wir haben uns nämlich für das große Thema Sucht und Abhängigkeit eine Expertin eingeladen. Hilka Passmann vom Suchthilfezentrum der Diakonie in Gronau ist heute bei uns und wird uns durch diese Folge begleiten. Herzlich willkommen, liebe Hilka.
Hallo und besten Dank für eure Einladung.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, genau. Wunderbar, dass du uns hier heute unterstützt. Erzähl uns und unseren Zuhörenden doch gerne zu Beginn noch mal kurz, wer du bist und was genau du beruflich machst.
Ja, gerne. Ich bin Sozialpädagogin und systemische Therapeutin und arbeite in der Sucht- und Drogenberatungsstelle in Gronau. Wir beraten bei allen Fragen rund um Konsum und psychoaktive Substanzen und begleiten Menschen, die an einer Abhängigkeit erkrankt sind, auf ihrem Weg raus aus der Sucht. Oft beraten und begleiten wir auch Eltern, die sich Sorgen um den Konsum ihrer jugendlichen Kinder machen. Unabhängig davon beraten wir natürlich auch die Jugendlichen selbst, wenn sie bereit zu einem Austausch über Konsum sind.
Ja, vielen Dank. Du bringst auf jeden Fall ganz viel Expertise mit. Das ist perfekt für unser heutiges Thema. Und wir freuen uns total, dass wir dir all unsere Fragen stellen dürfen. Und ich würde sagen, wir legen damit auch direkt los, damit wir keine Zeit verlieren. Genau, Hilka, viele benutzen den Begriff süchtig im Alltag ja sehr schnell. Also wir haben es in der Einleitung schon gehört, vor allem wenn wir über das Handy, über Zocken, über Süßigkeiten oder zum Beispiel über Serien sprechen. Da ist dieser Satz, du bist doch schon süchtig, bestimmt schnell mal dahingesagt. Ab wann spricht man aber fachlich jetzt wirklich von einer Suchterkrankung?
Ja, die Diagnose Sucht darf ganz klar nur ein Arzt oder eine Ärztin stellen. Und dafür müssen dann bestimmte Kriterien erfüllt sein. Zum Beispiel das Verlangen nach der Substanz oder die Schwierigkeit, Beginn oder Menge noch zu kontrollieren. Hinzu kommen Entzugssymptome, wenn die Substanz nicht zur Verfügung steht. Das kann von Kopfschmerzen über Magen- und Darmprobleme gehen bis hin zu echt mieser Laune, was die Eltern dann aushalten müssen.
Ja, echt miese Laune. Da können jetzt bestimmt viele Eltern sagen, das kennen wir auch. Vor allem, wenn die Kinder in der Pubertät sind. Nina, ich schau dich mal an. Du hast auch ein Kind zu Hause in der Pubertät, richtig?
Ja, ich habe tatsächlich sogar zwei pubertierende Mädels gerade zu Hause. Eine in der Vorpubertät und eine mittendrin. Und da ist das mit der miesen Laune schon mal manchmal wie so ein Ballonsakt auf einem Minenfeld. So würde ich das jetzt einfach mal beschreiben an der Stelle. Naja, aber wenn wir hier von Stimmungsschwankungen auch aufgrund problematischem Konsum sprechen, dann ist das ja nochmal wirklich auch was ganz anderes. Und es gibt ja auch noch verschiedene Dinge, die insgesamt zusammenkommen. Worauf schauen also ÄrztInnen jetzt insgesamt noch?
Ja, es gibt weitere Kriterien. Bei einer Abhängigkeit kommt es auch zur sogenannten Toleranzentwicklung. Jemand braucht immer mehr von der Substanz, um überhaupt noch eine Wirkung zu verspüren. Dies gilt bei Drogen genauso wie bei Kopfschmerztabletten oder Alkohol. Und bei Alkohol haben viele Menschen in unserer Gesellschaft bereits eine gewisse bis manchmal auch starke Toleranz aufgebaut. Schließlich bin ich auf dem Schützenfest der größte Held, wenn ich 10 große Bier vertrage, ohne Ausfallerscheinung zu haben. Das ist Toleranz.
Ja, und darüber sprechen wir oft auch in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen, denn auch die erzählen oft, ja, wenn ich bei Partys mittrinke oder wenn Menschen und Freunde, Freundinnen viel trinken an Alkohol, dann ist das oft angesehener und cooler als die Menschen, die eben vielleicht sich dazu entscheiden, nicht zu trinken. Und daran kann man ja dann auch erkennen, dass viele so eine Toleranzentwicklung lange nicht als problematisch wahrnehmen. Also dieses 10 Bier vertragen und ich kann dann eben noch ganz normal laufen, ich fange nicht an zu lallen, mir geht's einfach ganz normal. Das ist ja erstmal nicht normal. Also das ist, wie du gesagt hast, eben schon eine Toleranz und so eine Sucht, die ist ja auch schleichend und das ist ein schleichender Prozess. Da kann man ja vielleicht schon mal hinschauen, wenn sich so eine Toleranz entwickelt.
Genau, deshalb sollte man schon bei diesem Partykonsum gut aufpassen. Als weiteres Kriterium für die Diagnose Abhängigkeit kommt hinzu, dass es irgendwann kaum noch andere Interessen gibt als den Konsum. Hier gibt es durchaus Unterschiede im Ausmaß.
Oh, okay. Kannst du uns dazu vielleicht sogar ein paar Beispiele nennen?
Klar, vielleicht ziehe ich mich immer mehr von Freunden, Hobbys oder der Familie zurück, bekomme meine Schule oder die Arbeit aber noch gut geregelt. Bei einer sehr ausgeprägten Abhängigkeit ist dann meist das ganze Alltagsleben beeinflusst. In der Schule gibt es immer mehr Fehlzeiten oder der Chef kündigt, die eigene Wohnung verwahrlost zunimmt, die Miete wird nicht mehr gezahlt und so weiter und so weiter.
Ja, daran kann man ganz gut erkennen, was für unterschiedliche Auswirkungen das Ganze auch haben kann. Was ich jetzt gerade merke, ist, dass eine Diagnose nicht mal eben so gestellt wird. Müssen die Kriterien dann auch einen bestimmten Zeitraum überdauern?
Ja, ganz genau. Es müssen mehrere dieser Kriterien gleichzeitig bestehen bleiben und das über mehrere Monate, damit die Diagnose Abhängigkeit überhaupt gestellt werden kann. Mit einer Eigendiagnose und dann auch gerne verbunden mit dem vorwurfsvollen Ton aller »Du bist doch süchtig« wäre ich sehr vorsichtig.
Oh ja, das sehen wir definitiv auch so, denn mit so einer Aussage könnte sich die jugendliche Person vielleicht sogar jetzt erst recht herausgefordert fühlen, zu beweisen, trotz Konsum eben nicht süchtig zu werden. Und naja, das schließt ja ein konsumfreies Verhalten einfach schon mal aus an der Stelle. In unserer Präventionsarbeit hören wir von jungen Menschen auch immer wieder die Frage wie, warum können denn abhängigkeitserkrankte Personen nicht einfach mit ihrem Konsum aufhören? Warum können die sich nicht einfach mal zusammenreißen? Hilka, warum ist Sucht oder Abhängigkeit keine Frage von mangelnder Disziplin? Wie würdest du das erklären?
Ja, Süchtige sind willensschwach. Mit dieser Haltung werden Abhängige oft konfrontiert und denken das manchmal auch über sich selbst. Dem muss ich klar widersprechen. Ich habe im Laufe der Jahre eine Menge Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung kennengelernt, die einen starken Willen haben, die wissen, was sie wollen, die andere Dinge in ihrem Leben sehr wohl mit Einsatz und Ausdauer umgesetzt haben. Nur in Bezug auf ihr Suchtmittel hilft das allein dann gegebenenfalls nicht weiter.
Ja, das finde ich total spannend, weil am Ende fragt man sich jetzt vielleicht, woran liegt das? Also warum ist das so ein Unterschied zwischen der Abhängigkeitserkrankung und anderen Dingen im Leben, die ich angehe?
Ja, das liegt daran, dass die Suchtmittel ins körpereigene Belohnungssystem eingreifen. Sie setzen an die Rezeptoren für Dopamin und Serotonin an und sorgen dadurch für ein Wohlgefühl, das je nach Dosis und Mittel bis zu einem starken Glücksgefühl gehen kann. Und unser Steinzeitgehirn ist immer noch darauf programmiert, nach genau solchen Zuständen zu streben. Im Kleinen kennen wir das alle. Oder wie gut könnt ihr euch kontrollieren bei Chips, Kaffee, Schokolade und Zigaretten?
Puh, also ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich morgens nach dem Aufstehen und Fertigmachen meinen Kaffee nicht bekomme, dann fängt so ein Tag für mich schon eher ungünstig an.
Ja, und ich zum Beispiel, ich habe nie Kaffee getrunken, daher kennt mein Belohnungssystem das, glaube ich, gar nicht und ich kann sehr gut drauf verzichten. Aber so hat ja jeder irgendwie seine Dinge, auf die man schwer verzichten kann und bei mir wären es vielleicht zum Beispiel die Chips. Also das kennen Sie als Zuhörende vielleicht auch, wenn so eine Tüte einmal auf ist, dann ist es manchmal echt schwer, nicht alle auf einmal zu essen.
Ja, ganz genau das. Und genau in diesen Situationen überlistet uns unser Belohnungssystem und bei Suchtmitteln ist es noch schwerer zu widerstehen, da sie deutlich stärker auf das Gehirn einwirken als zum Beispiel Chips. Hinzu kommt noch das sogenannte Suchtgedächtnis. Mit jedem Konsum und verstärkt durch das positive Erleben verknüpfen sich bei uns im Gehirn Nervenbahnen, bis eine sogenannte Suchtautobahn entsteht. Diese ist im Gehirn so präsent, so schnell kann ich gar nicht logisch denken, wie ich unbewusst über diese neuronale Verbindung stolpere.
Ah ja, da würde mir jetzt tatsächlich für so eine neuronale Autobahn das Beispiel Handy einfallen. Also so fast schon der reflexartige Griff zum Handy in zum Beispiel Langeweile-Situationen oder so. Wenn ich dann tatsächlich am Ende des Tages mal kontrolliere, wie oft habe ich denn heute mal so den Bildschirm entsperrt, also puh, da wundere ich mich manchmal schon, auf was für eine Zahl ich da komme, wie häufig ich tatsächlich da zum Handy greife.
Ja, und das kenne ich so auch. Und gleichzeitig gibt es das natürlich auch mit anderen Themen. Also mit Jugendlichen sprechen wir zum Beispiel momentan oft über das Thema Vaping. Und da ist es ähnlich. Also so eine Vape, die muss ich nicht anzünden wie eine Zigarette. Die habe ich immer in meiner Hosentasche dabei. Ich kann da eben spontan dran ziehen. Das ist dann ein ähnlicher Effekt. Diese neuronale Suchtautobahn, der automatisierte Griff und keiner weiß am Ende, wie viele Züge habe ich heute genommen. Ja, jetzt stellt sich aber hier die Frage, ob so eine Suchtautobahn dann auch dauerhaft bestehen bleibt. Hilka, kann sich ein Mensch aus einer Abhängigkeit auch wieder herausentwickeln?
Ja, klar kann das gehen, sonst wäre mein Job ja gegebenenfalls auch überflüssig. Und gleichzeitig braucht es gegebenenfalls viel Kraft, Mut und gute Strategien. Und am besten wohlwollende Menschen, die mich auf diesem Weg unterstützen, den harten Kampf verstehen und sich mit mir über kleine Erfolge freuen können.
Ja, eine Sucht ist am Ende eben eine Erkrankung, die sich niemand aussucht und natürlich auch irgendwie niemand für sich bewusst wählt. Ich bin mir sicher, dass viele Eltern das rational gesehen auch verstehen. Und gleichzeitig ist es für uns aber auch verständlich, wenn Eltern nicht weiter wissen, wenn sie sagen, ich kann das schwer aushalten, das selbstschädigende Verhalten, das ich an meinem Kind wahrnehme. Wie gehst du mit Eltern in der Beratung um, die nicht weiter wissen?
Ich sage gerne mit einem Augenzwinkern, keiner hat gesagt, dass es leicht sein wird, Kinder großzuziehen. Nein, ich kann nachvollziehen, wie schwer es für Eltern sein kann, mitzukriegen und auszuhalten, wie das eigene Kind konsumiert. Ich kann die Sorgen nachvollziehen um die Gesundheit, Ausbildung, Zukunft und manchmal tatsächlich ja auch um das Leben des eigenen Kindes. Und ich sage immer, dass es jetzt am wichtigsten ist, zu versuchen, im guten Kontakt mit dem Kind zu bleiben. Also neben allen Auseinandersetzungen rund um Kiffen, Vape oder irgendwelchen Pillen rate ich auch immer dazu, sich wieder bewusst Zeit für schöne Momente zu nehmen. Warum mit dem widerborstigen Teenager nicht mal wieder in der Lieblingspizzeria essen gehen und sich dann einen richtig schönen Abend machen?
Also kurz zusammengefasst würdest du sagen, wichtig ist es, Konflikt rauszunehmen und sich eher wieder auf die positiven Dinge zu fokussieren, positiv zu bestärken und damit die Beziehung auch zwischen Eltern und Kind zu fördern und eben nicht nur die Negativbrille aufzusetzen und immer nur das Konsumverhalten zu sehen, um dann vielleicht sogar auch Offenheit dafür zu schaffen, mögliche Hilfsangebote anzunehmen?
Absolut. Und ich rate Eltern immer auch, gut auf sich selbst zu achten und nie die Dinge zu vergessen, die ihnen selbst gut tun. Also bevor ich mich jetzt wieder darüber aufrege, dass der Sohn mit roten Augen nach Hause gekommen ist und mir davon die Stimmung für den Rest des Abends verderben lasse, gehe ich jetzt wie geplant mit der Freundin ins Kino und lasse es mir gut gehen. Die Botschaft an den Nachwuchs sollte sein, ich bin mit deinem Verhalten, also hier dem Konsum, nicht einverstanden, aber ich bin nicht oder nicht mehr bereit, mich daran aufzureiben. Um sich in dieser Haltung zu üben, was gerade am Beginn sehr schwer sein kann, kann ich auch die Internetseite elternsuchtkrankerkinder.de empfehlen.
Ja, Hilka, danke dir für den Tipp zu dieser Website. Die werden wir auf jeden Fall auch bei uns in den Shownotes verlinken. Und ich glaube, es bleibt nochmal zu sagen, dass es auch gut und wichtig ist, wenn Eltern auch auf sich selbst achten und kein schlechtes Gewissen dabei haben, wenn sie auch mal was für sich tun und sich ihre eigenen Auszeiten nehmen, um dann auch wieder gestärkt sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen und eben auch gerade der Eltern-Kind-Beziehung. Denn wer sich gut um sich selbst kümmert, der kann sich eben am Ende auch gut um seine Kinder kümmern. Ja, manchmal ist es dann aber vielleicht auch doch so, dass es manche Elternteile vielleicht zu sehr herausfordert oder es eben besonders schwer auszuhalten ist, das eigene Kind in einem Konsumverhalten zu beobachten. Und da kann es dann ja auch sinnvoll sein, sich professionelle Unterstützung in Form von Beratung bei euch einzuholen, oder nicht?
Auf jeden Fall. Auch Angehörige können sich gerne bei uns beraten lassen, unabhängig davon, ob der Jugendliche Selbstberatung möchte oder nicht.
Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, dass nicht alle Angehörige sehr gut einschätzen können, was sie zu Hause beobachten und wahrnehmen. Also bestimmt stellt der eine oder die andere sich die Frage, ob das Konsumverhalten des eigenen Kindes noch okay ist oder ob man da schon was tun muss. Deswegen wollen wir uns nochmal die Frage anschauen, worin man Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit unterscheidet. Hilka, kannst du uns da mehr zu erzählen?
Ja, mit Alkohol gesteht uns unsere Gesellschaft einen Genusskonsum zu. Also ich kann Alkohol bis zu einem gewissen Maße trinken, ohne dass das kristallisiert würde oder ich eine Abhängigkeit entwickle. Eine Belastung für den Körper ist es trotzdem. Aber das ist auch jedes Stück Sahnetorte, sage ich immer. Mit gewissen Substanzen wie Alkohol oder reinem Cannabis kann es also einen sporadischen Genusskonsum geben, der nicht direkt in eine Abhängigkeit führt. Genusskonsum heißt aber auch, ich bin nicht auf die Substanz angewiesen. Und wenn, trotz Vorfreude auf einen Partyabend, dieser abgesagt wird, muss ich nicht ersatzweise trotzdem viel Alkohol trinken oder Gras rauchen, sondern bin auch mit einem Kinoabend und einer Cola zufrieden.
Ja, ein super Beispiel, wie ich finde, denn das lädt irgendwie nochmal ein, sich auch selbst zu reflektieren und sich zu fragen, ob das eigene Konsumverhalten schon riskant ist. Und das ist eben auch was wir mit jungen Erwachsenen oft in unseren Workshops besprechen. Also wir sprechen über die Wochenendtradition, wie sieht so ein Wochenende bei den Jugendlichen aus, und einige erzählen dann wirklich, dass sie jedes Wochenende trinken, weil sie eben mit ihren Freunden und Freundinnen unterwegs sind und das dann normal ist. Und das wird dann oftmals auch gar nicht hinterfragt. Wenn wir dann in unseren Workshops aber fragen, ob es dann auch mal möglich wäre, da einen Abend nicht mitzutrinken oder auch ein Wochenende auszusetzen und zu Hause zu bleiben, dann fällt das einigen schon schwer. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, liegt das daran, dass ich meine Freunde und Freundinnen nicht mehr sehen kann? Oder liegt es daran, dass ich dann auf den Alkohol verzichten muss? Das heißt, hier lohnt sich eine frühe Reflexion, damit man so eine schleichende Sucht, von der wir heute ja auch schon mehrmals gesprochen haben, vermeiden kann.
Genau, man sollte gut aufpassen, dass der Konsum nicht zur Gewohnheit wird und somit im Alltag immer selbstverständlicher. Und die Probleme fangen vor allem dann an, wenn ich eine Substanz einsetze, um mein Gefühlserleben zu verändern. Also das Feierabendbier, weil ich sonst nicht abschalten kann von der Arbeit, der Joint zum Einschlafen, der Kneipenbesuch, weil ich gerade Beziehungsstress habe, den ich vergessen möchte. Das Problem ist, dass diese Substanz im ersten Moment tatsächlich oft die gewünschte Wirkung zeigt. Ich fühle mich gegebenenfalls tatsächlich entspannter, kann abschalten oder besser einschlafen.
Ja, und mal ganz ehrlich, wenn die Substanzen nicht auch eine positive Wirkung hätten, dann wird sie ja auch keiner nutzen. Und dann wird auch eben keiner süchtig oder abhängig werden.
Genau das ist das Problem. Nur leider werden in dem Moment die langfristigen Auswirkungen für den Körper, die Psyche oder auf die Konzentration und Leistungsfähigkeit ausgeblendet. Wenn wir also Konsummittel gebrauchen, um uns aus schlechter Stimmung oder schlechten Gedanken rauszuholen, beginnt der Aufbau der neuronalen Suchtautobahn im Gehirn, von der wir eben schon gesprochen haben. Beim nächsten Mal, wenn es mir schlecht geht, kann ich gar nicht so schnell denken, wie mir mein Unterbewusstsein eine Lösung anbietet, à la, hey, der Alkohol hat beim letzten Mal doch auch gut geholfen. Und so kann sich dann schleichend und manchmal über Jahre eine Abhängigkeit entwickeln.
Und da sind wir dann jetzt thematisch auch direkt bei der nächsten Frage, denn Suchterkrankungen erfüllen, wie wir gerade gehört haben, in der Regel eine Funktion. Das heißt, der Konsum ergibt zu einem bestimmten Zeitpunkt Sinn, auch wenn es für einige vielleicht schwer vorstellbar ist. Welche Funktion kann eine Sucht also genau erfüllen?
Also meine Erfahrung ist, wenn sich eine Abhängigkeit entwickelt, gibt es immer einen guten Grund dafür. Und daher ist einer der wichtigsten Punkte in unserer Beratung, diese Gründe zu erforschen und Alternativen zu finden, wie ich mit den Ursachen umgehen kann. Wenn ich viel Stress zum Beispiel in der Schule oder im Freundeskreis habe, gilt es, diesen Stress aufzulösen und oder sein Repertoire an Stressbewältigungsstrategien zu erweitern. Also wir machen quasi das, was ihr in der Prävention auch macht. Dinge finden, die Spaß machen, wie zum Beispiel Musik oder Sport, sodass sie das Suchtmittel ersetzen können.
Naja, aber wenn das eben noch nicht gegeben ist und eben das Suchtmittel noch diese Funktion erfüllt und man sich jetzt vorstellt, die Funktion, die fällt jetzt vielleicht weg, weil mir gesagt wird, ich soll das Suchtmittel weglassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ängste auslöst bei dem einen oder anderen. Ist das vielleicht auch dann manchmal eben ein Grund, warum sich Betroffene so spät erst Hilfe holen?
Ja, das kann einer der Gründe sein. Mir fallen aber auch noch weitere Gründe ein. Manchmal ist es Scham, manchmal vielleicht auch das Gefühl, sowieso immer alles falsch zu machen. Und einige unserer älteren Klienten berichten rückblickend, dass sie im jugendlichen Alter überhaupt nicht an der Stelle waren, in ihrem Konsum ein Problem zu sehen. Wenn die Erwachsenen ihre Bedenken ansprachen, kam oft als innerliche Gegenreaktion, ihr habt doch keine Ahnung, ihr kennt die Substanz und ihre Wirkung überhaupt nicht.
Ja, und gerade bei solchen Gegenreaktionen von Jugendlichen kann man sich als erziehende Person natürlich auch schnell hilflos fühlen. Viele wissen nicht, was sie tun können, um das eigene Kind zu unterstützen oder haben vielleicht auch sogar gerade Angst, etwas falsch zu machen und damit das Problem eher zu verschlimmern. Was können Eltern jetzt konkret tun, wenn sie sich Sorgen um den Konsum ihres Kindes machen? Was würdest du sagen, Hilka?
Das ist eine gute Frage. Ich rate immer, den Konsum auf jeden Fall anzusprechen, aber besser erstmal als vorsichtige Vermutung und nicht verbunden mit dem Versuch, Beweise zu sammeln. Oder eher dich interessiert, nach dem guten Grund für den Konsum zu fragen, sich erklären lassen, welche Wirkung der eigene Sohn oder die eigene Tochter erlebt und gegebenenfalls schätzt. Neugierig fragen, welchen weiteren Informationen der Jugendliche über die Wirkungsweise bereits hat und gegebenenfalls zusammen im Internet nach Informationen suchen. Oder auch fragen, ob es Konsumerfahrungen gab, die dem Jugendlichen Sorgen machen. Wichtig ist, mit dem eigenen Kind ins Gespräch über Konsum zu kommen, am besten ohne Tabu und Vorwürfe.
Ja, ich kann mir vorstellen, jetzt gibt es bestimmt einige Erziehende, die für sich vielleicht auch merken, boah, das fällt mir total schwer oder das klappt aus bestimmten Gründen mit meinem Kind einfach nicht. Ich habe es schon ganz oft versucht, ich weiß nicht mehr weiter. Dann bietet ihr ja auch noch was Tolles an, den Fred-Kurs.
Ja, ganz genau. In unserem Fred-Kurs arbeiten wir mit offener Haltung gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen an den vorhin genannten Fragen. Der Kurs ist ein spezielles Angebot für junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren, die mit ihrem Konsum von Alkohol, Cannabis, Vape oder Partydrogen wie Ecstasy zum Beispiel aufgefallen sind. Der Kurs dauert 2 Tage und findet bei uns in der Beratungsstelle in Gronau statt. Meistens nehmen zwischen 4 und 8 Jugendliche teil. Erziehende können den Jugendlichen gerne jederzeit telefonisch bei uns anmelden.
Ja, total cool. Vielen Dank für die Vorstellung des Angebots. Was ich ganz toll daran finde, ist, dass es wirklich um verschiedene Themen gehen kann. Also das Ganze nicht fest an ein Konsummuster gebunden ist, wie zum Beispiel den problematischen Alkoholkonsum. Wie du gesagt hast, Hilka, kann es sowohl um Alkohol, Cannabis oder auch um Partydrogen gehen. Also erreicht es bestimmt auch eine weite Zielgruppe. Da kommt jetzt aber nochmal eine Frage bei mir auf. Auf welchem Wege können die Jugendlichen sich bei euch melden? Also du hast schon gesagt, die Erziehende können sich telefonisch melden und ihre Kinder anmelden. Gibt es auch noch andere Anmeldemöglichkeiten?
Klar, gerne können sich auch Lehrkräfte, Pädagogen oder Ausbildungsbetriebe bei uns melden und einen Jugendlichen anmelden. Und manchmal läuft eine Anmeldung auch über die Jugendgerichtshilfe.
Oh, okay, das ist spannend. Dann waren die Jugendlichen bisher auch nicht dann immer so unbedingt freiwillig bei euch?
Ja, könnte man so sagen. Und manchmal waren sie dann auch entsprechend unmotiviert zu Beginn des Kurses. Nach dem Kurs bekommen wir aber häufig die Rückmeldung, dass die Jugendlichen davon profitiert hätten, dass es gut gewesen sei, endlich mal mit Erwachsenen über den Konsum sprechen zu können, ohne dass sie sofort Ablehnung oder Kritik erlebt hätten, dass sie viele Fragen hätten stellen können und nun informierter seien. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt. Die Jugendlichen kennen und erleben die Auswirkungen der Substanzen und sind gar nicht so unreflektiert, wenn sie nicht pubertär trotzig einfach die Gegenposition zur konsumkritischen Haltung der Eltern einnehmen. Weil dies aber häufig ein Spannungsfeld in der Familie ist, kann es eine gute Idee sein, sein eigenes Kind gegebenenfalls auch mit Nachdruck zu einem Friedkurs bei uns zu motivieren.
Ja, das hört sich wirklich nach einem tollen Angebot an. Alle Infos zum Friedkurs packen wir natürlich wieder in die Shownotes. Dort finden Sie dann den passenden Link. Und zum Abschluss für heute jetzt an dich, Hilka, noch eine letzte Frage. Was möchtest du Betroffenen und Angehörigen noch unbedingt mit auf den Weg geben?
Was ich gerne noch absolut mitgeben möchte, ist, dass guter Kontakt und Bindung die wichtigsten Grundlagen sind, um die Familie durch solch schwierige Zeiten mit Konsum zu tragen. Das heißt, sich nicht aufreiben in Konflikt um den Konsum, besser, ich bin für dich da und unterstütze gerne Schritte in die richtige Richtung, zum Beispiel die Anmeldung bei uns als Suchtberatung, aber nicht den Konsum unterstützen, zum Beispiel Geld dafür geben oder negative Konsequenzen für den Jugendlichen ausgleichen. Und an die Jugendlichen selbst möchte ich gerne sagen, hey, komm vorbei, mach einen Termin oder melde dich online. Wir unterliegen der Schweigepflicht auch deinen Eltern gegenüber. Hier kannst du alle Fragen stellen, die dich rund um Konsum interessieren.
Ja, Hilka, vielen Dank, dass du uns heute Frage und Antwort gestanden hast. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Informationen zu einem sehr komplexen Thema erhalten. Wir hoffen, dass Sie als Zuhörende hier viel mitnehmen konnten. Vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit und für ein besseres Verständnis zu Suchterkrankungen.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Chance, unsere Arbeit hier darstellen zu dürfen.
Ja, auch von mir nochmal vielen Dank, Hilka. Und ich stelle fest, dass ich hier in dieser Folge scheinbar gerade für diese ganzen Hinweise auf Verlinkungen zuständig bin. Auch hier nehme ich nochmal der Hinweis, deine Kontaktadressen und eben auch die des Suchthilfezentrums in Gronau werden wir natürlich in den Shownotes wieder verlinken. Und wenn Ihnen als zuhörende Person jetzt Gronau zu weit weg ist für Ihr Anliegen, dann finden Sie natürlich auch im gesamten Kreisgebiet entsprechende Anlaufstellen. Wir haben Sucht- und Drogenberatungsstellen in Bocholt, in Borken und auch in Ahaus. Und auch diese verlinken wir Ihnen gerne.
Ja, und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende dieser Folge und wir können heute einen kleinen Teaser mitgeben, denn in der nächsten Folge betrachten wir das Thema Suchterkrankung noch einmal aus einer anderen Perspektive. Zusammen mit den Kollegen aus der Suchtberatungsstelle des Kreises sprechen wir nicht wie heute über betroffene Kinder und Jugendliche, sondern über Erziehende, die selbst suchterkrankt sind.
Ja, und wenn Sie ansonsten noch weitere Fragen zum Thema Sucht oder Anregungen zu weiteren Podcast-Themen haben, kontaktieren Sie uns gerne persönlich unter suchtverbeugung@kreis-borken.de. Auch hier den Link Überraschung zu finden in den Shownotes. Weitere Informationen finden Sie außerdem auch auf der Website, ebenfalls in den Shownotes.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.
Ja, und bis dahin bleiben Sie aufmerksam. Tschüss.
Tschüss.